Das Skript geht es noch dort. Letztes Mal, beim ersten Teil, über den Hebräer 6, haben wir ja noch nichts gehabt. Ich habe mich gleich entschlossen, jetzt das weiterzugeben. Einfach als Hilfe auch, weil ich habe gemerkt, wie intensiv das Bibelstudium wird über die Stelle. Und da ist es sicher eine Hilfe, wenn man einfach alle Stellen und so weiter schriftlich hat und nicht muss selber aufschreiben. Ja, wir sind ja an dem Thema, das sich da ergibt in unserer fortlaufenden Bibellese im Hebräerbrief. Ich werde ganz kurz zusammenfassen vom letzten Mal, was wir gesagt haben. Das sind Zeiten 1 bis 4, die wir das letzte Mal besprochen haben. Wir haben am Anfang gesehen, oder wir haben von Anfang an die Frage gestellt, wenn wir Hebräer 6 lesen, die Warnstelle, vor allem Vers 4 bis 6, wie müssen wir das verstehen? Geht das an wiedergeborene Gläubige oder geht das an bloße Bekenner? Das ist die grosse Frage, wo wir ein bisschen näher kommen. Wir haben dann erwähnt, dass es ja 5 grosse Warnabschnitte gibt im Hebräerbrief. Ihr könnt sie da selber lesen. 2 sind wir schon begegnet und 2 weiteren werden wir noch im Verlauf vom Hebräerbrief begegnen. Es sind ganz eindringliche Warnungen. Es sind mehr als Ermahnungen, sondern wirklich ganz ernsthafte Ermahnungen oder Warnungen. Und auch da die Frage, wer gehen die Ermahnungen und Warnungen? Gehen sie an Ungläubige bzw. an Namenschristen, die nur ein Lippenbekenntnis zu Christus abgeben, oder sind auch echte Christen angesprochen? Das ist eine Frage, die uns muss bewegen, wenn wir den Hebräerbrief lesen, weil es eben so viele Warnstellen hat und weil sie so eindringlich sind. Und schlussendlich führen diese Fragen eben zu diesen weiterführenden Fragen, wie wir die alle kennen und schon gehört haben, vielleicht ein bisschen unterschiedlich formuliert, zum Beispiel eben, kann ein Wiedergeborener, ein wahrer Gläubiger sein Heil in Christus wieder verlieren? Zu dieser Frage möchte ich gerade von Anfang an sagen, das finde ich die unglücklichst formulierte, die unklarste. Weil, wegen dem Wort verlieren, ich bin überzeugt, ein echt wiedergeborener Gläubiger kann sein Heil nicht verlieren. Weil verlieren bedeutet immer etwas Ungewolltes, etwas Wertvolles, etwas, was mir das Wertvollste ist im Leben, was ich um keinen Preis verliere. Verlieren würde bedeuten, ohne dass ich es will, ist es irgendjemandem gelungen oder einem Umstand gelungen, mir das wegzunehmen. Das ist unmöglich beim Heil in Christus. Das können wir in der Bibel ganz klar nachweisen an vielen Stellen. Aber dann kann man die Frage anders formulieren. Kann ein Gläubiger zu einem Ungläubigen werden, zum Beispiel? Oder ist es möglich, dass ein Wiedergeborener vom Glauben abfällt? Oder gibt es so etwas wie ein einmal gerettet und von da an immer gerettet? Zeigt uns das Schrift ganz klar, dass die Aussage gilt. Einmal gerettet, immer gerettet. Oder dann die vielleicht beste Formulierung von dieser Art von Fragen: Hat der Mensch eine Verantwortung, um am himmlischen Ziel anzukommen? Hat der Gläubige auch Verantwortung, damit er am himmlischen Ziel ankommt? Oder hat er null Verantwortung? Das sind wirklich ganz ernsthafte Fragen, die seit je die Christen sehr beschäftigt haben und wo wir eben hier im Hebräerbrief wieder so intensiv begegnen. Es fällt einem eben wirklich auf, dass die Fragen von diesen 2 unterschiedlichen Lagern, die mit Ja oder mit Nein würden beantworten, einfach oberflächlich beantwortet werden. Also mir geht es so, wenn ich über das lesen, Meinungen lesen und so weiter, fällt mir das immer wieder auf. Aus beiden Lagern. Es wird oberflächlich beantwortet und sehr schnell beantwortet. Warum? Das ist eigentlich logisch. Man hat eine Grundüberzeugung. Für mich gilt zum Beispiel, einmal errettet, immer errettet. Es ist unmöglich, wenn ich weiss, ich bin wiedergeboren, dass ich je wieder vom Glauben abfallen könnte. Das ist nicht möglich. Wenn ich diese Überzeugung habe, dann werde ich alle Stellen, die ganz schwierig sind, wenn es darum geht, weil sie doch auch noch eine andere Seite antönen, werde ich sofort so interpretieren, damit sie in meine Meinung hineinpasst. Und wenn es nötig ist, werde ich mir gewisse Kunstgriffe zu Hilfe nehmen. Und genau das passiert. Und ich will es betonen, auf beiden Seiten der Meinungen passiert das. Und was ebenfalls auffällt, und das denke ich sehr traurig, ist, dass oft die vom anderen Lager mit der anderen Überzeugung sehr schnell und intensiv angegriffen werden und verunglimpft werden. Und ich habe fest den Eindruck, dass das eine von diesen grossen Fragen ist, was umso nötiger ist, dass man mit einem demütigen Herz daher geht und sich unter das Wort stellt und nicht über das Wort. Ja, wir haben dann angefangen lesen, weil es eben zusammengehört im Hebräer 5, Vers 11, folgende, die haben wir ja schon eigentlich betrachtet, aber wir haben dann gesehen, dass es wichtig ist, es ist gerade bei schwierigen Texten doppelt wichtig, der Zusammenhang. Man muss immer im Zusammenhang lesen. Und der Zusammenhang von Vers 11 an im Kapitel 5, der ist wichtig für das Kapitel 6. Wo man ja sieht in den ersten oder in den letzten Versen aus dem Kapitel 5, ganz eindeutig, es gibt ein negatives Glaubenswachstum. Es gibt ein Hindernis-Wachsen. Das kann niemand widerlegen, wenn er das Wort Gottes so nimmt, wie es da steht, schwarz auf weiß. Weil da steht, ist das mehrfach angetönt. Schon im Vers 11. Weil ihr träge geworden seid im Hören. Es ist etwas passiert, sie waren es nicht immer gewesen. Es ist eine Negativentwicklung passiert, träge geworden. Oder im Vers 12. Obgleich ihr Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes lehrt. Ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben. Also ganz klar, das ist meiner Ansicht nach nicht zu widerlegen, dass es eine negative Entwicklung im Glauben gibt. Und dann haben wir uns ja die Frage gestellt, und die ist berechtigt. Wenn man sich zurückentwickeln kann im Glauben, wie weit zurück ist denn möglich? Wie weit zurück ist denn möglich? Vor allem im Zusammenhang eben mit den ernsten Versen, die nachher folgen im Kapitel 6, im Zusammenhang mit der Warnung vor dem Abfall. Also, hier der Zusammenhang mit den letzten Versen, Kapitel 5, ist sehr wichtig. Das ist nicht nachher einfach ein neues Kapitel, ein neues Thema, das der Schreiber antönt, sondern es ist im Fluss von dem, was er da fängt, aufbauen, ab Kapitel 5, Vers 11. Das denke ich, das wird in den meisten Kommentaren, und ich habe viele Kommentare schon gelesen über die Verse 4 bis 6, wird das völlig außer Acht gelassen, in welchem Zusammenhang die Verse stehen, was vorher geschrieben ist, von dem Rückwärtsentwicklung im Glauben. Wird einfach außer Acht gelassen, der Zusammenhang. Es wird behandelt, wie das dann ab Vers 4 ganz ein neues Thema ist, das jetzt hier angesprochen ist, das mit dem vorhergehenden null und nichts zu tun hat. Und das stimmt so ganz entschieden nicht. Wir haben ja kurz angeschaut, die ersten Verse vom Kapitel 6, 1 bis 3, die grundlegende Lehre, die wir hier gesehen haben, wo eindeutig herauskommt, dass da die Anfänge der Christuslehre im Alten Testament gemeint ist und nicht im Neuen Testament. Weil sonst bringt man die Aussagen einfach schlecht in einen sinnvollen Zusammenhang. Das geht ja hebräische Christen, die das Alte Testament sehr gut kennen. Das war ihr Glaube in ihrem Leben als Ungläubige. Das war ihr Glaube. Und sie haben alles kennt aus dem Alten Testament. Und der Schreiber will hier aufzeigen, wie die Anfänge schon im Alten Testament von Christuslehre aufgezeigt sind. Eben Buße von toten Werken. Haben wir gesehen, alles, was. Oder die Abwendung von dem Weg von der Selbstgerechtigkeit ist gemeint. Buße von toten Werken. Tote Werke waren die Werke der Israeliten, wo sie selber gerecht werden vor Gott. Durch das Halten vom Gesetz und durch eigene Gesetze. Abwenden von Werken, die geistlich gesehen tot sind. Und auch der Ausdruck tote Werke ist eigentlich eine andere Formulierung für Unglauben. Das ist genau das Wesen vom Unglauben. Tote Werke. Fehlende Unterwerfung unter Gott, um lieber eigene religiöse Werke zu tun. Und ihm zu präsentieren und zu sagen, so Gott, jetzt akzeptiere mich gefälligst, so gut bin ich. Das sind tote Werke. Das ist Unglaube pur. Ich unterordne mich nicht am Gesetz Gottes, an der Gerechtigkeit Gottes, die vor Gott gilt, sondern ich baue meine eigene Gerechtigkeit auf. Eigentlich könnte man sagen, es hat zu tun mit Glaube ohne Werke, ist tot, wissen wir, sagt Jakobus. Genauso gilt Werke ohne Glaube. Ohne den rettenden Glauben, ohne den echten Glauben, ist tot. Das sind tote Werke. Dann eben Glauben an Gott, das wichtigste Thema im Alten Testament, wo eine grundlegende Lehre vom Alten Testament, wo uns die Vorbilder, Abraham und so weiter, den Weg bereiten für einen echt neutestamentlichen Glauben. Und dann im Neuen Testament ist der Glaube an Gott nicht mehr zu trennen vom gleichzeitigen Glauben an seinen Sohn, an Messias. Das waren die Vorbereitungen im Alten Testament. Aber auch eben die Taufen oder die Waschungen, wo so viele zeremonielle Waschungen waren im Alltagsleben der Israeliten, wo eine Vorbereitung war auf die eigentliche Waschung. Der Jesus hat den Priester gesagt, es nützt euch nichts, die Waschungen. Oder eben die eindrückliche Stelle, die Markus noch erwähnt hat, glaube ich, im Jeremia, die könnt euch siebenmal waschen. Die könnt eure Sünden nicht loswerden. Und trotzdem sind die Waschungen ein Vorbild, Einführung in das, was eigentlich kommen wird, in die einzig wahre und befreiende Wäschung im Blut vom Herrn Jesus schlussendlich. Die Handauflegung, ebenfalls ganz eine wichtige vorbereitende Lehre im Alten Testament, wo die Sünder ihre Hände symbolisch auf einen Kopf eines Opfertiers legen, ihre Sünde übertragen. Und das Opfertier nimmt meine Sünde auf sich und mir schickt sie in die Wüste oder mir tut es schlachten, weil es muss sterben wegen der Sünde. Ein eindrückliches Bild, genau das ist passiert mit dem Herrn Jesus. Er hat unsere Sünde auf sich genommen, stellvertretend. Und dann auch Totenauferstehung, klar, bereits bezeugt im Alten Testament an vielen Stellen, wo das ewige Gericht, dass es ewig wird sein, klar gelehrt im Alten Testament. Und dann haben wir gesehen, der Übergangsvers, Vers 3, und das wollen wir tun, nämlich zur vollen Reife weitergehen, die Leitung vom Vers 1, dass wir die Anfangsgründe lassen und zur vollen Reife übergehen. Dann eben Vers 3, das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt, wenn Gott Gnade gibt dazu. Wir brauchen ganz entschieden seine Gnade, dass er uns die Augen öffnet, dass wir weiter wachsen im Glauben und zur vollen Reife weiterschreiten. Weil wir wissen, es ist gefährlich, das nicht zu machen. Die herrliche Milch vom Anfang, die ist so herrlich und wunderbar. Aber wenn wir bei dieser bleiben, wird sie lebensgefährlich für unser geistliches Leben. Wir können nicht auf der geistlichen Milch bleiben und denken, so kommen wir durch. Das ist das, was die Stelle ganz klar andeutet. Dass wir müssen wegkommen von der geistlichen Milch, dass wir dürfen wegkommen, weiterkommen und wachsen im Glauben. Und jetzt möchten wir eben, das ist jetzt auf der Seite 5 vom Skript, möchten wir zu diesen Versen 4 bis 6 übergehen. Ich lese sie vielleicht einfach gerade mal lesen, dass wir sie im Ohr haben. Hebräer 6, 4 bis 6. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen oder der kommenden Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Die zentralen 3 Verse, die derart viel, soll ich sagen, Unverständnis, Aufruhr, verschiedene Auslegungen provozieren. Man könnte es sich eigentlich auch ganz einfach machen und es einfach so nehmen, wie es da steht. Es ist mein Vorschlag, dass wir das versuchen, so zu machen. Und trotzdem werden wir jetzt gerade sofort sehen, wie intensiv das Bibelstudium wird, wenn wir uns mit jeder einzelnen Aussage beschäftigen. Die grosse Frage, eben noch einmal, richtet sich die Warnung an Namenschristen, die nur ein Lippenbekenntnis zu Christus abgeben, bloße Bekenner? Oder richteten sich die Verse, die wir jetzt gerade gelesen haben, an echte, wiedergeborene Christen? Und für mich persönlich ist das so eine derart wichtige Frage, dass man eben wirklich jede Aussage ganz genau in ihrem Textzusammenhang muss untersuchen. Sonst oberflächlich, es gibt so viele Kommentare, die sagen, ja, das ist ganz klar, dass einmal erleuchtet, das heisst noch nicht wiedergeboren. Himmlische Gabe geschmeckt, das heisst noch nicht wirklich wiedergeboren. Heiligen Geistes teilhaftig, kann man auch sonst sein, ohne dass man wiedergeboren ist. Und so weiter. Und dann ist es ab, dann ist es erklärt, nein, die Stellgeit hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Und das ist ein Unrecht, das ist ein grosses Unrecht, ohne detailliert auf die Aussagen einzugehen und die genau zu untersuchen. Vielleicht einfach die Feststellung, falls das die Stelle hier echte Christen anspricht, und dann beantwortet uns die Stelle allein viele von diesen Fragen, die wir am Anfang gestellt haben, unmissverständlich klar. Zum Beispiel die Frage, kann ein Wiedergeborener seine Wiedergeburt, sein unverweltliches Erbe in Christus von sich stoßen und von Gott abfallen? Wenn da wiedergeborene Christen gemeint sind, dann ist die Frage ein für alle Mal klar beantwortet. Und genau so sind alle ähnlichen Stellen in der Bibel, die schwierig sind, wegen dieser Frage, werden ebenfalls müssen mit dieser Stelle durchleuchtet werden und mit dieser Stelle beantwortet werden. Es zeigt einfach, wie entscheidend dass die Antwort auf die Frage ist. Auch wenn sie überhaupt nicht einfach ist. Aber es ist so entscheidend wichtig. Alle anderen schwierigen Stellen werden dann müssen anhand von dieser Frage untersucht werden. Wir wollen anfangen und Aussage um Aussage genauer anschauen. Denn es ist unmöglich. So fängt es an. Das Wort, das erste Wort, ist eben sehr wichtig, das denn, gar, auf Griechisch. Es ist eine Konjunktion, also ein Verbindungswort. Schon das allein, dass das ein Verbindungswort ist, sagt, dass es etwas zu tun hat mit dem, was vorher steht. Und Das Wort «denn gar» kommt sehr häufig vor in der Bibel. Immer wenn eine Abhandlung von einer Lehre stattfindet, gerade beim Paulus zum Beispiel, kommt immer wieder «denn, denn, denn». An dem sehen wir, dass das «denn» eigentlich eine weiterführende Erklärung jetzt bringt zu dem, was vorher gesagt wurde. Das ist das «denn». Wenn ich «denn» kommt, weiss ich, Achtung, was ist vorher gesagt worden? Also, er will mir jetzt das noch genauer erklären, was er vorher gesagt hat. Oder zum Beispiel auch bildlich illustrieren. Wir haben gerade im Vers 7 ein Beispiel dafür. Denn, Achtung, jetzt kommt noch eine genauere Illustration. Und dann kommt das Bild. Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt und so weiter. Ein Bild aus der Natur. Das wird häufig durch das Wörtchen «denn» eingeleitet. Also, es kommt nicht jetzt ein völlig neues Thema. Da können wir schon anhand von dem ersten Wörtchen sagen. Sondern es geht immer noch um das gleiche Thema. Und ich bin überzeugt, es geht um das Thema ab dem Kapitel 5, Vers 11. Wo weiter soll erläutert werden. Und zwar geht es ja in dem vorgehenden Abschnitt geht es um die Möglichkeit des negativen Glaubenswachstums. Also die Warnung vor dieser Tatsache, sich im Glauben rückwärts zu entwickeln. Und will uns möglicherweise aufzeigen, wo das enden kann. Das stellen wir jetzt einfach mal so in den Raum. Denn es ist unmöglich. Das Wort unmöglich muss man nicht erklären. Wenn die Bibel von unmöglich redet, meint sie unmöglich? Ich würde meinen, ja. Das sehen wir an vielen anderen Stellen. Wenn der Herr Jesus unmöglich sagt, dann ist es unmöglich. Dann gibt es keine Schliche, wie wir das verändern können. Vielleicht nur wegen dem Zusammenhang. Wenn wir jetzt das lesen, denn es ist unmöglich. Und dann werden Menschen aufgezählt. Wo geht dann der Satz weiter? Der Satz geht im Vers 6 weiter. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die da oben sind, beschrieben worden, wieder zur Buße zu erneuern. Nur, dass man sieht, wie der Satz aufgebaut ist. Und jetzt wollen wir uns zu dieser ersten Aussage, Beschreibung, zuwenden. Die, welche einmal erleuchtet worden sind. Wer ist da gemeint? Was könnte das bedeuten? Griechisch ist es etwas anders formuliert. Nicht so, wie sie ist mit dem Nebensatz, sondern es ist mit einem Verbpartizip formuliert, eigentlich wörtlich, die einmal erleuchtet gewordenen. Es ist unmöglich, die einmal erleuchtet gewordenen und so weiter. Auch die anderen Aussagen sind so konstruiert im Griechischen. Und das Verbpartizip, wie man dem sagt, die gewordenen, das hat eine Zeitform. Und das hat die häufige Zeitform im Griechischen vom Aorist. Das ist eine Vergangenheitszeitform, die eigentlich einen abgeschlossenen Vorgang ausdrückt. Etwas Punktuelles, etwas, was in der Vergangenheit wirklich passiert ist, wo es keinen Zweifel darüber gibt. Das will die Zeitform vom Aorist aussagen. Und dann schauen wir das Wort an, erleuchtet. Das kommt vom griechischen Wort Photizo. Das kennen wir alle von Foto, Fotografie und so weiter. Phos heisst das Licht auf Griechisch. Photizo. Als Verb kann man übersetzen mit leuchten, erleuchten, aber auch jemanden ins Licht tauchen oder etwas ins Licht bringen, mit Licht umhüllen, Photizo, ans Licht bringen. Ja. Wir finden das nicht so oft im Neuen Testament, wegen 6-7 Mal, so zum Beispiel Epheser 1, 18 und 3, 9. Können wir rasch schauen, in welchem Zusammenhang das es dort geschrieben ist. herrlicher Vers. Gott gebe euch, bittet der Paulus für die Epheser, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung und so weiter ist. Erleuchtete Augen eures Verständnisses. Oder im Kapitel 3,9. Das Geheimnis, das von den Ewigkeiten her verborgen war, hat euch alle darüber zu erleuchten, über das Geheimnis. Dass wir ein bisschen wissen, wie das Wort gebraucht wurde, in welchem Zusammenhang. Also da geht es wirklich um ein erleuchtet zu werden, um ein eingeführt werden in ein tiefes Verständnis, um ein geöffnet werden von den inneren Augen, ein erleuchtet werden, das ist ein Vorgang, der hat Konsequenzen, das bewirkt etwas. Das ist nicht nur so ein schneller Lichtblick und dann ist das Licht wieder weg und dann sitzen wir wieder im Schatten, sondern erleuchtete Augen eures Verständnisses, das wird unser Leben definitiv verändern. Also beide Mal jetzt hier im Epheserbrief etwas, was das Leben wirklich verändert, das erleuchtet. Dann wollen wir einen Vers anschauen, wo das drin vorkommt, wo immer sehr schnell aufgeführt wird und gesagt wird, hier erleuchtet, das ist nur so ganz allgemein oberflächlich, darum bedeutet sie auch nur oberflächlich, darum sind das nicht echt Wiedergeborene. Wir wollen einfach der Frage nachgehen, ist das zulässig? Und zwar ist es die Stelle Johannes 1,9, wo auch das gleiche Wort vorkommt. Johannes 1,9, das wahre Licht, gemeint ist Christus, der als Licht in die Welt ist gekommen. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Und ist tatsächlich in die Welt gekommen, wissen wir ja. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet. Jetzt lesen wir ein Beispiel, wie man das eben sehr rasch kann abtun kann und sagen, ja, das ist ganz klar, dass jeden Menschen erleuchtet, die sind ja nicht alle wiedergeboren, also passt das zu dem im Hebräer 6, die sind ganz klar, dass sie nicht wiedergeborene Leute, die da gemeint sind. Da schreibt jemand, der Gary Zetzer, in seinem Büchlein Anker der Seele, wo viel gute Sachen, sehr viele gute Sachen drin stehen, zu dem, wo hat er jetzt das? Ja. Die christlichen Bekenner, eben die nur ein Lippenbekenntnis haben abgegeben, waren erleuchtet, in Anführungszeichen, erleuchtet worden. Als Christus in die Welt kam, wurden die Menschen durch ihn erleuchtet, das heißt in das Licht Gottes gestellt. Aber nur einige erfassten es. Vom Licht angestrahlt zu werden, ist etwas anderes, als wenn Gott in das Herz eines Menschen leuchtet und jemand Licht in dem Herrn wird, wie es im Epheser 5, 8 zum Beispiel heisst. Dünkt einem einleuchtend, wenn man das so liest. Ja, und da könnte man eigentlich einfach weitergehen. Aber ist das korrekt? Die Übertragung, die Interpretation. Erstens, wenn wir den Vers da lesen, Johannes 1,9, steht es nicht genau so, wie er es wiedergibt. Als Christus in die Welt kam, wurden die Menschen durch ihn erleuchtet. Wurden die Menschen durch ihn erleuchtet, das heisst, in das Licht Gottes gestellt. Hier steht, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet. Nicht, welches jeden Menschen erleuchtet hat. Wir wissen nicht, es sagt nicht, macht keine Aussage darüber, wenn das die Erleuchtung von jedem Mensch ist. Es ist eine Tatsache, unumstößliche Tatsache. Jeder Mensch wird einmal ins Licht Gottes gestellt. Wie man das erleuchtet doch auch übersetzen. Wie er es da auch macht, was eigentlich in diesem Vers richtiger wäre, zu übersetzen, das wahre Licht, welches jeden Menschen in das Licht Gottes stellt, sollte in die Welt kommen. Aber es ist nicht Vergangenheit, es kann gerade so gut die Aussage sein, jeder Mensch wird einst ins Licht Gottes gestellt. Können wir aufgrund von diesem Vers sagen, jeder Mensch, der geboren wird, der weit weg von Christus wohnt, ist schon während seinem Leben ins Licht von Gott gestellt worden. Bin ich nicht ganz überzeugt. Aber er wird mit Sicherheit ins Licht Gottes gestellt. Und ihm wird bewusst, wer er ist und wer Gott ist. Auch nachdem er Gott bewusst hat abgelehnt. Also da sehen wir schon so eine Erste. Und dann wird das einfach übertragen. Alle Menschen sind ja erleuchtet worden. Aber das sagt der Vers nicht ganz genau aus. In einen höheren Erkenntnisstand gehoben worden. Durch die Erleuchtung durch Christus. Das ist mit allen Menschen passiert. Nein, hier steht, jeder Mensch wird ins Licht Gottes gestellt. Und nichts anderes. Also, seien wir vorsichtig mit solchen raschen Übertragungen. Und jetzt wollen wir noch weiter schauen. Eben, das Wort von Tizo kann gerade so gut einfach ans Licht bringen heissen. Das haben wir im 1. Korinther 4,5. Der Herr Jesus wird eigentlich alle ja unsere verborgenen Gedanken vom Herzen von Tizo erleuchten oder in sein Licht stellen. Und auch 2. Timotheus 1,10 ist noch einmal so eine Bedeutung gebraucht vom ins Licht stellen. Ich habe mich dann einfach gefragt, kommt das gleiche Wort allenfalls sogar an einer anderen Stelle im Hebräerbrief vor? Und wenn das so ist, in welchem Sinn wird es denn dort gebraucht? Das wäre ja noch interessant. Und siehe da, mir staunt und staunt. Wenn wir lesen im Hebräer 10, 32 bis 34. Hebräer 10, Vers 32 lese ich. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, genau das gleiche Wort braucht, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war, da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Frage. Schreibt der Autor da über echte, wiedergeborene Menschen? Hat jemand einen Zweifel, dass die Leute, die da beschrieben sind, echte, wiedergeborene Christen sind? Es gibt keinen Zweifel. Mit all den Eigenschaften, die beschrieben sind. Wie sie ihr Leben hergegeben haben, wie sie für Christus gelitten haben und so weiter. Es gibt keinen Zweifel, dass sie echte, wiedergeborene Christen gemeint. Und jetzt, wenn man noch die griechische Formulierung anschaut, staunt man auch wieder. Es ist nämlich genau die gleiche Art gebraucht wie im Kapitel 6. Es heisst nicht, erinnert euch aber an die frühen Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurde, sondern es steht, in denen ihr als erleuchtet gewordene Aorist, Passiv, Verb, Partizip, genau wie im Hebräer 6. Man kann nicht sagen, es ist halt eine andere Formulierung oder darum hat das Wort eine andere Bedeutung. Es ist in der haargenau gleichen Formulierung, wie man Kapitel 6 formuliert. Nachdem ihr erleuchtet wurdet. In der gleichen Zeitform. Es ist einiges passiert, es gibt keine Zweifel dran. Und im Kapitel 6 lesen wir, denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind. Die genau gleiche Zeitform. Das hat mir persönlich einfach sehr zu denken gegeben, weil es ist nötig bei dieser Stelle, dass wir in die Tiefe graben. Dass wir uns wirklich überlegen, können wir das so einfach übertragen und sagen, so schnell darüber hinweggehen? Ja, ja, das geht uns nichts an. Darum machen wir das und schauen wir das so genau an. Sollten hier im Kapitel 10 nicht wirklich Gläubige gemeint sein? Das kann man klar beantworten. Das sind mit Sicherheit Wiedergeborene. Dann kann man sich die Frage stellen, gibt es vielleicht eine weitere Stelle, sozusagen ein zweiter Zeuge, wo die Erleuchtung mit diesem Wort in klaren Zusammenhang mit der Wiedergeburt stellt. Und tatsächlich, wenn wir in 2. Korinther blättern, im Vers 6 sehen wir das. 4 bis 6 ist der Zusammenhang. Der einzige Unterschied da ist, dass nicht das Verb in seiner Partizipform gebraucht wird, das Fotizo, sondern erleuchten, sondern das Hauptwort, die Erleuchtung, wo aber genau das gleiche Wort ist, Fotismus. Einfach wie im Deutschen mit der anderen Endung im Griechischen. Und das steht im Vers 6, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Eigentlich heißt es im Griechischen nicht, damit wir erleuchtet werden, sondern er hat es in unseren Herzen, hat in unsere Herzen geleuchtet, steht, zur Erleuchtung mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Eben, damit wir erleuchtet werden und Christus erkennen. Was ist das als eine andere Formulierung von echt wiedergeboren werden? Zur Erleuchtung der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in Angesicht Jesu Christi. Warum ist das ein Ausdruck für die Wiedergeburt? Wegen dem Zusammenhang. Vielleicht könnt ihr die Heiden, die Versen lesen, 4 bis 6. Die Ungläubigen, der Sinn verblendet vom Satan und so weiter. Und dann, im Gegensatz dazu, der bei euch oder bei uns, die Erleuchtung, die hat stattgefunden, zur Erkenntnis der Herrlichkeit Jesu Christi. Eine klare Umschreibung vor Wiedergeburt, wo die Umhüllung vom Satan weg ist durch die Erleuchtung. Also wir haben mindestens einen zweiten Zeuge, wo das Wort Fotizo oder sein Hauptwort Fotismus im Zusammenhang mit der Wiedergeburt steht. Das ist nicht abzustreiten. So viel zu dem Ausdruck, die, welche einmal erleuchtet. Vielleicht muss ich noch sagen, das Wort einmal ist auch noch wichtig. Das ist nicht im Sinn von, ja, irgendein ist, es war einmal, ich weiß nicht genau wann, sondern es ist ein Zahlwort. Einmal im Griechischen, hapax. Die, welche einmal erleuchtet worden sind. Wenn wir würden sagen, das ist so ein allgemeines Erleuchten, wo jemand, der nach zu Christus kommt, dann so ein bisschen abgestrahlt wird und so weiter, geht er vielleicht wieder ein bisschen weg, dann kommt er wieder, aber er kommt nie recht ganz zu Christus. So wird es ja interpretiert, wenn man sagt, es hat nichts mit Wiedergeborenen zu tun. Und da steht, einmal erleuchtet. Dort hat doch etwas müssen passieren, bei diesem einmal erleuchtet. Sonst, wenn der wieder weg, wenn jeder, der einmal in die Nähe von Christus kommt, erleuchtet wird und aber gleich nicht durchdringt und wieder weggeht, ewig verloren wäre. Weil es ist unmöglich, wieder zur Buße zu erleuchten, zu führen. Das ist unmöglich. Das ist nicht unser Herr. Das könnte nicht sein. Das gibt mir sehr, sehr zu denken. Einmal erleuchtet. Dann kommen wir zu der nächsten Aussage. Denn es ist unmöglich, die, welche die himmlische Gabe geschmeckt haben. Himmlische Gabe, da steht das Wort für himmlisch auf Griechisch und Gabe, Dorea. Das Wort kommt nicht so häufig vor. Das Wort Gab kommt ganz viel vor im Neuen Testament, aber mit anderen griechischen Wörtern. Das Wort Dorea als Gabe oder Geschenk kommt eigentlich nur 11 Mal vor. Und zwar, das ist auffällig, immer im Zusammenhang mit Gnade, mit Heil, mit Heiligen Geist. Wenn es darum geht, dass wir die Gnade als Geschenk bekommen können, dass wir das Heil als Geschenk bekommen können, dass wir den Geist Gottes als Gabe, als Geschenk bekommen können, wird immer das Wort Dorea gebraucht. Das ist noch wichtig. Ich habe hier die Verse kurz aufgeführt, wo man das sieht. Johannes 14, der bekannte Vers, die Frau am Brunnen, wenn du die Gabe Gottes kenntest, wenn du würdest erkennen, wer der ist, der dir die Gabe vom lebendigen Wasser geben will, als klares Bild für das Heil in Christus, dann würdest du ihn beten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Gnade, Heil, Rettung, das lebendige Wasser, das will Gott geben. Apostelgeschichte 2 lesen wir, oder mehrfach in der Apostelgeschichte, viermal wird es im Zusammenhang mit der Gabe vom Heiligen Geist geben. Wenn jemand gläubig wird, überkommt er das Geschenk, die Gabe, Dorea vom Heiligen Geist, wo kommt und den Gläubigen erfüllt, Wohnung nimmt. Teil wird von ihm. Im Römer 5 kommt es zweimal vor, auch immer im Zusammenhang als Gabe von der Gnade, von der Gerechtigkeit, zur Rettung. Und der am 2. Korinther 9, 15, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Wenn man dort den Zusammenhang liest, sieht man, dass es ganz klar nicht materieller Natur gemeint ist. Für seine, alles, was er uns gibt, materiell. Sondern für die himmlischen Heilsgüter. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Das Heil, die himmlischen Segnungen, die wir dürfen haben. Und da steht da eben, die, welche die himmlische Gabe geschmeckt haben. Und da könnte die Zeitgründe längst nicht wieder aus dem Büchlein vorlesen. Das ist natürlich ganz klar sofort, siehst du, geschmeckt. Das heisst ja nur so, ein bisschen probiert mit den Fingerspitzen. Ist das wirklich so? Wie ist der Zusammenhang, das Umfeld von diesem Wort? Übrigens wird wieder genau die gleiche griechische Aorist-Form braucht, die einmal geschmeckt habenden, könnte man sozusagen übersetzen. Das griechische Wort heisst goiomai, schmecken. Und die Frage stellt sich jetzt eben, kann man von den himmlischen Gütern oder von der himmlischen Gabe, die hier davon geredet ist, kann man von den himmlischen Gütern, Errettung, Heil und so weiter, wegen dem Wort Dorea. Kann man von dem schmecken im Sinn von ausprobieren, kosten. Und sozusagen, wenn es mir nicht so mundert, dann gebe ich es zurück. Das wollen wir untersuchen, ob das so ist. Und wir können uns auch die Frage stellen, kommt das Wort im Neuen Testament in einem ähnlichen Zusammenhang vor, was für Menschen gebraucht wird, die sicher wiedergeboren sind. Auch da staunt man. Lesen wir doch 1. Petrus 2. Vers 2 bis 3. Da geht es um die unverfälschte Milch vom Wort. Und da muss man vielleicht gerade dazu sagen, dass wir kein Gnusch überkommen mit dem, was wir im Hebräer 5 lesen, wo wir sollen von der Milch weitergehen zu der festen Speise. Hier geht es nicht um das geistliche Wachstum, sondern hier braucht der Petrus ein Bild. Wie sehr, dass wir sollen nach dem Wort Gottes uns sehnen und uns ausstrecken nach dem Wort Gottes. Nämlich genau so, wie ein neugeborenes Kind nach der Milch giert. Ein Neugeborenes hat nichts anderes zu tun, als Milch zu wollen. Und es wird, wenn es nicht schläft, Milch wollen. Mit allem, es interessiert uns nichts anderes auf dieser Welt als Milch. Und so sollen wir sein, mit dem Wort Gottes. Das ist, um das geht es, um diese Aussage. Vielleicht sind die Christen da auch noch jung im Glauben, das wissen wir nicht. Aber dass wir da nicht das Gnusch bekommen. Seid als Neugeborene. Im Urtext heisst es, das als finde ich unklug übersetzt hier, sollte man viel mehr wie übersetzen. Seid wie neugeborene Kindlein, begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Oder wenn ihr wirklich Güte geschmeckt habt. Oder die himmlische Gabe, könnte man dort auch sagen, geschmeckt habt. Das ist doch sehr bezeichnend, die Aussage da. Und das geschmeckt habt, ist übrigens wieder in der Zeitform vom Aorist eine Vergangenheit, etwas, das ganz sicher hat stattgefunden. Hat es wirklich stattgefunden, dass dir geschmeckt hat, dass der Herr freundlich ist? Was ist das anders als wieder eine andere Formulierung von der Wiedergeburt? Etwas, das das Leben verändert hat. Seid wirklich begierig nach dem Wort. Aber es gibt eine Voraussetzung. Ihr müsst wirklich von neuem geboren sein. Sonst ist es unmöglich, sonst werdet ihr nicht begierig sein. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Bibelkenner unter uns kennen natürlich sofort, dass das ein Zitat eigentlich aus den Psalmen ist, dass es auf Psalm 34 spricht, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und darum nimmt er die Formulierung der Petrus aus dem Alten Testament. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, kann man sich vorstellen, dass er da meint, nur so ein kosten und dann geht es mir nicht mehr an. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dann seid begierig. Und dann können wir uns wieder die Frage stellen, kommt das gleiche Wort im Hebräerbrief allenfalls auch noch einmal vor, wo wir könnten schauen, mit ob es dort darum geht, dass man etwas nur so ein bisschen ausprobiert oder ob es ganz zum Ende muss geführt werden. Ob es ganz durchgehend ist und nicht nur mit den Fingerspitzen kostet. Und dort, das hat mich tief getroffen, als ich das gesehen habe, die Parallelstelle im Hebräerbrief selber. Hebräer 2, Vers 9. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Frage, hat der Herr Jesus nur so ein bisschen probiert? Und wenn er gemerkt hat, was der Tod ist, hat er umgekehrt. Er ist den ganzen Weg gegangen. Er ist ganz durch den Tod durchgelaufen, bis ins Totenreich. Das gleiche Wort braucht, schmecken, goyomai. Können wir einfach so leicht das abtun? Das ist doch klar, das sind nur die gemeint, die so ein bisschen, und dann sind sie wieder gegangen, die gar nie echt wiedergeboren sind, die nie wirklich durchgedrungen sind. Ich würde mich hüten, nach dem, was wir jetzt im Wort gesehen haben, darauf zu bestehen. Ja, das ist sicher, geht es uns nicht an. Es war nur ein oberflächliches Schmecken. Denn, das habe ich noch vergessen, das ist auch ganz wichtig, es kommt nicht oft vor, das Wort schmecken im Neuen Testament. Es kommt dreimal in der Apostelgeschichte vor und jedes Mal wird es mit Essen übersetzt. Also Goyomai kann sehr wohl auch essen. Nicht nur schmecken, sondern kosten, sondern essen. Und sie aßen eine ganze Mahlzeit. Können wir in der Apostelgeschichte lesen, das gleiche Wortbuch. Sie schmeckten die Mahlzeit. Wir können vielleicht auch sagen, sie ließen es sich schmecken. Aber es geht nicht um den Sinn vom Probieren, vom Kosten. Das ist, hat mich auch noch bezeichnet, dünkt. Die anderen Bedeutungen vom gleichen Wort. Ja, jetzt denke ich, fahren wir das nächste Mal da weiter. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass wir es da relativ genau nehmen. Bei dieser Stelle. Weil ich es am Anfang ausgeführt habe, wie entscheidend wichtig dass das ist für manche andere Stellen. Ob wir einfach so leichtfertig die eine oder die andere Antwort dazu geben können. Das geht uns, Wiedergeborene, etwas an oder es geht uns nicht an. Die Frage, die können wir nicht leichtfertig beantworten. Und darum müssen wir ein Bibelstudium, das in die Tiefe geht, machen. Und da wollen wir das nächste Mal weiterfahren mit dieser Aussage, ganz bezeichnend über Heiligen Geistes teilhaftig geworden.